Das ist natürlich etwas, was sich super verfestigt hat. Das heißt, das eine ist, man muss es selbst von innen heraus daran wieder glauben. Und auch, ich glaube, dann hilft es einerseits mal, sich ganz genau anzugucken, was machen wir denn da wirklich? Und woran liegt es denn womöglich, dass wir auch aus diesem System, wie wir es gerade geschaffen haben, nicht so gut rauskommen? Das hat ja damit zu tun, unter anderem, dass die Menschen so überbeschäftigt und unterbezahlt sind, dass sie keine Zeit zum Denken haben.
Überbeschäftigt und unterbezahlt. Ein ja, Narrativ, eine Geschichte, die hier von Lena Marbacher angesprochen wird. Und ich finde, sehr pointiert trifft es das. Und als zweiter Aspekt, keine Zeit zum Nachdenken über diese Geschichten zu haben. Auch ein spannender Punkt, über den wir sprechen. Lena Marbacher ist am Apparat. Sie hat das Magazin Neue Narrative gegründet. Aber mir geht es gar nicht um das Magazin, sondern mir geht es darum, wie kann es gelingen, neue Narrative zu gestalten. Dazu wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Lena Marbacher hier im Ideequadrat Podcast. Liebe Lena, als direkte Einstiegsfrage, ohne irgendwie jetzt großes Vorgeplänkel sozusagen, was ist dein Anliegen? Was bewegt dich? Also was treibt dich an?
Ja, erstmal schön, dass ich da sein kann. Danke.
Und da wäre ich dann gleich auch noch zugekommen.
Ja, genau. Was ist mein Anliegen? Ich glaube, mein Anliegen ist, mit Hilfe der Wirtschaft eine fairere und verantwortungsvollere Welt zu schaffen. Und mit Hilfe der Wirtschaft, weil ich glaube, dass in der Wirtschaft eine wahnsinnige Kraft und auch Macht liegt. Und die wird in den letzten Jahrzehnten eher nicht besonders verantwortungsvoll genutzt. Und ich glaube, dass die Wirtschaft eine große Kraft hat, Positives zu bewirken. Mhm. Und mein Anliegen ist, daran mitzugestalten.
Ganz herzlichen Dank und natürlich auch tatsächlich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesem kleinen Podcast dabei zu sein. Wir kennen uns bisher zumindest nur über das Netz. Dazu vielleicht so der kurze Hintergrund. Du hast das Magazin Neue Narrative ins Leben gerufen. Wir wollen, dazu haben wir irgendwie vorher gesprochen, gar nicht auf diesen, oder was heißt gar nicht, zumindest halt irgendwie nicht unmittelbar auf diesen ins Leben rufen Prozess kommen, wie gestaltet man ein Magazin? Ich finde es hochgradig spannend, auch ein super Thema, was da dahinter steht, sondern eher den Titel des Magazins Neue Narrative in den Vordergrund stellen, weil das, was du ja gerade schon als sozusagen dein Anliegen geschildert hast, ist ja so ein Narrativ, was wir umschreiben müssen. Also Wirtschaft hat jetzt, sagen wir mal, irgendwie 100 Jahre lang in einer bestimmten Art und Weise getickt oder funktioniert und uns dahin gebracht, wo wir jetzt gerade stehen, mit unterschiedlichen Problemen. Was ist aus deiner Perspektive ein Narrativ? Also ein Narrativ, wie würdest du das beschreiben?
Ein Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung im Grunde genommen. Also eigentlich was ganz Einfaches. Es ist eine Erzählung, die uns dazu antreibt, Dinge zu verändern. Also sagen wir mal, nicht unbedingt Dinge zu verändern, aber die uns dazu antreibt, Handlungen womöglich zu verändern oder die uns eine Erzählung gibt, die irgendwie uns sinnvoll erscheint und der wir nacheifern können, die wir uns vorstellen können und die uns deswegen in so eine Art Handlungsimpuls auch bringt. Das sind für mich Narrative. Und zu dem, was du gerade sagtest, die können natürlich sowohl positive als auch negative Ausprägungen haben. Das heißt, es gibt nicht nur positive Narrative, sondern es gibt natürlich auch negative Narrative. Und wir sind von Millionen davon umgeben. Und die prägen unser Handeln extrem. Also kommt drauf an, was wir lesen, was wir für Filme schauen, was wir für Podcasts hören, was wir für Geschichten uns auch gegenseitig erzählen. Also all diese Dinge, die wir uns ja auch weiter erzählen, von Menschen, die wir treffen, von Firmen, mit denen wir interagieren, von Erlebnissen, die wir haben. Das sind ja immer weitergetragene Narrative, die uns dann, also die im Endeffekt unseren Denkraum prägen und öffnen. Und ob wir dann an die glauben oder nicht, dazu gehört dann Bewusstsein dazu.
Ein bisschen konkreter, was wären solche Narrative, wo du sagen würdest, okay, die umgeben uns eigentlich in allen möglichen Richtungen. Wir hatten eben dieses Wirtschaftsthema schon, da können wir sicherlich gleich auch nochmal ein bisschen konkreter hinschauen. Ja, dieses Thema New Work und alles, was so damit irgendwie zusammenhängt. Aber was sind aus deiner Perspektive noch Narrative, die wir uns gegenseitig erzählen, wo wir sagen, warum tun wir das eigentlich? Positiv wie negativ?
Ja. Ein Narrativ ist zum Beispiel der erfolgreiche Geschäftsmann oder der erfolgreiche Manager, der unheimlich busy ist und von Stadt zu Stadt jettet und sich die ganze Zeit mit Zahlen umgibt und schwere Verhandlungen führt. Und dazu passend die immer noch, und das ist ja auch schon ein uraltes Narrativ, man will immer denken, das ist eigentlich schon überkommen, aber es ist leider noch nicht so, dazu passend dann die Frau, die mit Care-Arbeit zu Hause sitzt und sich um die Kinder kümmert und sich total freut und feiert, wenn der Mann nach Hause kommt.
Ich meine, da gibt es ja ein bisschen zu lustigen YouTube-Videos dazu aus den 50er Jahren, wo sich dann quasi dieses Narrativ sozusagen irgendwie verfestigt hat, was denn die Pflichten der Hausfrau sind. Und ich meine, damit sind wir natürlich auch ein bisschen im Bereich von meinem sozusagen Spezialthema, ja, oder unserer Branche, ja, die Care-Arbeit, die Sozialwirtschaft, alles, was damit zu tun hat, wo man ganz klar sagen kann, als Frauenberuf bezeichnet, was ja, ja, also historisch gesehen auch aus unterschiedlichen Gründen und so weiter, was ja eben auch so ein Narrativ ist, ja, also die Frau ist Erzieherin und der Mann verdient Geld. Ich meine, damit gucke ich natürlich jetzt direkt auf meine eigene private Lebenssituation sozusagen, weil wir uns da gerade heute Morgen noch drüber unterhalten haben.
Ja, genau. Also so wie du sagst, es ist ein Narrativ, was wahnsinnig alt ist, und ich glaube, man erkennt daran auch, wie wirkmächtig es ist, weil wir das auch schon seit den 50ern versuchen zu überkommen und schon noch davor. Also es haben schon viele Frauen und Männer dafür gekämpft, dass sich das ändert. Und es ist dennoch immer noch ein sehr präsentes. Also es kommt ja auch sehr darauf an, in welcher Medienblase du dich befindest. Wenn du sehr viel herkömmlichen, das hört sich auch irgendwie gemein an, aber wenn du sehr viel klassisches Fernsehen schaust, ich bin überrascht, ich schaue gar kein Fernsehen mehr, aber wenn ich das dann mal aus Versehen sozusagen tue, dann bin ich immer noch überrascht, was für Werbespots da laufen, die dieses Narrativ total bedienen. Oder auch wenn du dich im Zeitschriftenhandel mal umguckst und dir die klassischen Frauenzeitschriften, die auch alle gerne dann immer in rosa und Pastellfarben gehalten sind, auch das sind Narrative, auch die Farbwahl ist ein Narrativ. Ja? Also es muss nicht immer nur dieses, da kommt irgendwie jemand, der spielt den oder die Heldin und dann, wie man das jetzt aus einer klassischen Geschichte sozusagen kennt, sondern Narrativ ist auch, was für Farben benutzen wir, wie sind dann Dinge konnotiert, was ordnen wir weiblich oder männlich zu. Gender, also die ganzen sozialen Konstrukte um Gender, wenn wir jetzt schon in dem Bereich sind, das sind alles Narrative, die uns unser Denken irgendwie prägen und festigen.
Ja, also ich meine, ja, wenn ich an meine eigenen Kinder denke, zwei Mädels und ein Junge, da sind die Narrative sozusagen, liegen auf der Hand, ja, beziehungsweise stehen sie sozusagen im Wohnzimmer rum, wenn ich auf die Lego-Autos trete auf der einen Seite oder quasi über die Puppenstolper, ja, ein bisschen übertrieben formuliert, dafür sind die Mädels jetzt ein bisschen zu alt, aber genau das sind ja eben alles solche Themen dazu. Ein bisschen zu deinem persönlichen Hintergrund, wie kommst du auf dieses Thema? Also was hast du vorher gemacht? Warum beschäftigst du dich damit? Du könntest ja auch sagen, irgendwie voll gut, New Work, Wirtschaft verändern, dann machen wir lustige Workshops und Organisationsentwicklung.
Habe ich auch gemacht. und es ist auch, und das darf man auch, man darf auch Spaß definitiv haben in New Work und lustige Post-its an Wände kleben und gute Workshops machen. Aber mich hat immer umgetrieben, was sozusagen noch dahinter liegt. Und ich habe das erste Mal tatsächlich Kontakt mit dieser Begrifflichkeit mit neuen Narrativen gehabt, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und einer unserer Professoren davon sprach, dass es neue Narrative der Wissenschaft braucht. Und deswegen Künstler und Designer und auch Künstler und Künstlerinnen und Designerinnen die Möglichkeit haben müssen, zu promovieren und Erkenntnisgewinn zu schaffen. Und die Wissenschaftsbranche, sage ich jetzt mal, oder überhaupt Wissensgenerierung findet eben sehr naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich statt und so weiter. Also es muss immer eine richtige Wissenschaft sein und nicht umsonst hat noch nie jemand von Designwissenschaften gehört oder von Kunstwissenschaften im Sinne von schaffenden Künstlern.
Ich habe nur so als kurze Anmerkung, ich habe gerade den Onkel Doktor im Kopf. Ja? So irgendwie dieser Onkel Doktor, dieses Narrativ, was sich da festschreibt, obwohl die Mediziner nun mal irgendwie das also am wenigsten Hochschulstudium tatsächlich durchlaufen, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Disziplinen in dem Bereich. Entschuldigung, nur so als Unterbrechung.
Ja, der Herr Doktor, das ist auch ein schönes Narrativ. Genauso wie ich mich gefragt habe, gibt es, also man sagt ja ganz oft, oder es gibt so in alten Filmen immer noch diese Redewendung, dass man dann Frau Professor sagt, wenn der Mann der Professor ist. Ja. Ich habe das andersrum noch nie erlebt. Oder eben dann auch, man sagt dann Frau Doktor, weil sie die Ehefrau des Doktors ist. Zu meinem Mann wurde noch nie Herr Doktor gesagt, obwohl es möglich wäre. Aber, genau, also in dem Kontext bin ich das erste Mal auf diese Begrifflichkeit neue Narrative schaffen und das auch, also sich sozusagen damit auseinanderzusetzen, dass wir bewusst neue Narrative von Erkenntnisgewinn schaffen müssen, in diesem Fall. Und das hat mich einfach mega interessiert und wir haben da eine Publikation rausgebracht, dann mit verschiedenen Leuten aus diesem PhD-Studiengang damals und waren auch, glaube ich, erst der zweite Jahrgang oder so, der überhaupt innerhalb Deutschlands promoviert hat als KünstlerInnen und DesignerInnen. Und genau, so bin ich damit in Kontakt gekommen.
Mhm. Okay. Und das heißt, du hast Design studiert, wenn ich das richtig verstanden habe, und bist dann in diesen wissenschaftlichen Weg gegangen, was ja tatsächlich irgendwie erstmal überhaupt nicht auf der Hand liegt.
Ja, genau. Ich bin Produktdesignerin. Das heißt, ich habe sozusagen von Beginn meines Studiums an mit Professoren und Professorinnen in Werkstätten verbracht und habe in Holz, Metall und Kunststoff Objekten herumgeschraubt und gedreht und mir überlegt, was ich da jetzt draus machen könnte. Also es ist ein sehr, sehr praktischer Studiengang. Und das ist auch hundertprozentig mein Ding. Und ich habe aber dennoch auch zeitgleich gemerkt, mir fehlt irgendwie theoretisches Wissen, was da auch vermittelt wird, aber es war mir zu wenig. Und dann habe ich, dadurch, dass ich auch gerne Herausforderungen mag, habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt diese Möglichkeit, und ich probiere das einfach und habe mich dann da beworben und dann hat es funktioniert. Und das ist auch nochmal interessant. Ich hatte gerade vorgestern jemandem erzählt, ja, meine Doktormutter, mit der war ich immer hier. Und die sagt, die Doktormutter, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Ja, also scheint offensichtlich auch ungewöhnlich zu sein, weil ich hatte nämlich auch Doktoreltern. Ich hatte einen Doktorvater und eine Doktormutter, weil man eben in dieser Art zu promovieren zwei, du gibst eine praktische und eine theoretische Arbeit ab. Mhm. Das ist zum Beispiel auch, also ist ja auch nicht so üblich in der Promotion, dass das so funktioniert und dass das dann anerkannt wird. Genau, da komme ich eigentlich her und ich bin letztendlich darüber zu neuer Arbeit und neuer Wirtschaft gekommen, dass der Design Thinking Prozess, mit dem ich dann in Kontakt kam, weil ich auf der School of Design Thinking war, ja das Denken von Designern sozusagen nachahmbar in einen Prozess gegossen hat und Menschen, die nichts mit Gestaltung zu tun haben, zur Verfügung stellt, um diese Ideationsprozesse anzuwenden. Ja. Und ich hatte mich da eigentlich damals da beworben, weil ich dachte, okay, mir hat jemand gesagt, das ist gut und das klingt irgendwie spannend und das wäre was für mich und ich gucke es mir mal an und dann hat das halt auch geklappt und so war ich auch an der School of Design Thinking einer der ersten Jahrgänge und habe ganz viele tolle Menschen da kennengelernt, mit denen ich heute noch mein Netzwerk teile. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass man Menschen eben in Workshops erklären kann, wie dieses Denken, was mir halt einfach irgendwie schon relativ intuitiv irgendwie so im Bauch immer rumgeisterte, deswegen habe ich ja dieses Studium auch damals gewählt, wie geht das eigentlich fürs Business? Und da liegt total viel Energie drin und Kraft drin, weil das so eine Form von spielerischer Gestaltung in diesen Kontext bringt, der halt einfach bisher unheimlich ist ja schon, Design Thinking ist ja schon alt quasi, der bis dato unheimlich verkopft und sehr, sehr wenig mit Kreation und Spielen und Gestaltung zu tun hatte. Genau, so bin ich da gelandet.
Wäre, also das interessiert mich ja konkret dahinter, wie gelingt es denn jetzt, sagen wir mal, neue Narrative zu Schreiben zu, keine Ahnung, gestalten. Ich weiß gar nicht, was man irgendwie dazu sagen soll, weil Schreiben selber ist ja schon auch wieder narrativ, ja. Also ich setze mich irgendwo hin und tippe Buchstaben irgendwo rein oder mache das Ganze gar handschriftlich, ja, so irgendwie, das wäre ja sozusagen nochmal was anderes. Aber wäre der Design Thinking Prozess eine Möglichkeit, das kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen, ja, das kannst du irgendwie bei einem kleinen Produkt anwenden, bis hin zu auch, was weiß ich, Gesellschaftsgestaltung oder andere Funktionssysteme in der Gesellschaft oder sowas zu gestalten. Wäre das ein Weg, wie es gelingen kann, neue Narrative zu etablieren? Oder wie würdest du das einschätzen? Also was müsste man tun, um diese Narrative zu gestalten?
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob Design Thinking da jetzt unbedingt der richtige Prozess für ist, sicherlich in Teilen. Aber das liegt eher daran, dass er für mich auf zwei verschiedenen Ebenen stattfindet. Ich komme zu dem Prozess gleich nochmal, warum ich da nicht hundertprozentig sage ja. Aber die Gestaltung eines Narrativs passiert, indem man es macht. Also im Grunde genommen ist es relativ simpel. Sobald du eine Handlung vollführst, und das kannst du denken, das kannst du schreiben, das kannst du dann auch weitererzählen, aber sobald du es in irgendeiner Form für dich umsetzt, also das kann eben auch sein, dass du jetzt nicht mehr hellblaue Lego-Steine für deinen Sohn kaufst und die rosanen für deine Tochter, oder dass du dich zumindest gegen das, was der Hersteller anbietet und was der Hersteller schon in weiblich und männlich unterteilt, dass du dich bewusst dagegen auflehnst, oder dass du und dann bewusst deinen Freunden und Freundinnen im Umkreis erzählt, dass es, was weiß ich, ja, dass dein Sohn jetzt mit einem pinken Anorak in die Schule gegangen ist und sich total darüber gefreut hat, oder, also dass du bewusst mit solchen Stereotypen dann brichst und darüber eben sprichst, und ob du dann darüber sprichst, darüber schreibst, darüber ein Lied singst oder so, ist es egal. Aber im Grunde genommen geht es dann um das Weitertragen, ne? Also schon auch dazu, dann im Endeffekt so ein bisschen ja, zu animieren, dass Menschen das auch nachmachen können, weil das ja immer passiert. Also sobald ich einen Impuls irgendwo reingebe, gibt es in der Regel Menschen, die zumindest auf diesen Impuls reagieren. Das heißt nicht, dass sie den unbedingt immer sofort begrüßen und sagen, das mache ich jetzt auch so, aber...
Ja, wollte ich sagen, ja, also irgendwie, das hat ja auch viel Konfliktpotenzial, total. Ja, also zum einen für mich selber sozusagen, wenn ich diesen Weg gehe, natürlich aber dann auch für, in Anführungsstrichen, die Betroffenen, also wenn ich jetzt irgendwie meinem Sohnemann die Fingernägel färbe, weil er das will, ja, also das kommt ja erstmal daher, ist ja nicht erstmal irgendwie mein Antrieb sozusagen, weil er das will, dann muss er aber auch diesen Konflikt ebenfalls aushalten. Nicht nur ich als extern Betroffener sozusagen, sondern er als direkt Betroffener auch.
Ja, genau. Natürlich, es ist nicht immer nur lustig. Das ist ja irgendwie, glaube ich, relativ klar, auch wenn man, sobald man natürlich von dem, was wir gewohnt sind, abweicht, werden Fragen gestellt. Das ist erstmal auch völlig normal. Also wenn mir zum Beispiel morgens jemand die Zahnbürste auf die andere Seite des Spiegels gestellt hat, dann greife ich automatisch natürlich trotzdem immer dahin, wo sie immer ist, und wundere mich erstmal und würde womöglich, weil ich morgens immer nicht besonders gut gelaunt bin, würde womöglich auch sagen, was spinnst du, warum hast du meine Zahnbürste weggestellt? Ja, das fände ich erstmal nicht richtig gut. Das hat ja auch so ein ganz... klassische Grundlage von alles, was uns erstmal anders und fremd erscheint, das finden wir erstmal zumindest bemerkenswert. Ob wir das dann negativ oder positiv aufnehmen, das ist immer noch sehr auch, ja, hat mit Persönlichkeitsstruktur, mit Erfahrungen und so weiter zu tun. Genau, aber das ist nicht immer unbedingt nur schön. Aber du tust es dennoch, indem du anfängst, solche Dinge zu machen, oder indem du anfängst, zum Beispiel auch in deiner Organisation andere Fragen zu stellen, indem du anfängst, Diskussionsbeiträge mit anderen Themen zu verbinden, indem du dein eigenes Verhalten veränderst. Also man muss gar nicht immer nur, es ist ganz oft auch in der Organisationsentwicklung, wo ich ja dann jetzt auch viel Zeit verbracht habe, dass man so versucht, irgendwelche Menschen zu verändern. Das ist aber total oft schon sehr effektiv, wenn du bei dir selber anfängst und wenn du ein Meeting moderierst, dein Meeting anders einzuleiten, wenn du anfängst, andere Fragen zu stellen in diesem Meeting, wenn du Leuten, die sonst wenig sprechen, die Möglichkeit gibst, zu sprechen, wenn du Menschen, die immer reinquatschen, anfängst zu unterbrechen und zu sagen, nee, Moment, wir haben ja hier alle gleiche Redeanteile, und ich habe mir jetzt überlegt, wir versuchen das mal ein bisschen anders, damit sich es irgendwie fairer gestaltet, was die Redebeiträge angeht. Und dadurch fängst du sofort an, Sachen zu verändern, auch für andere. Und dann gibt es welche, die finden es doof, weil die vom Status quo total profitieren. Das sind natürlich sehr viele. Und es sind auch in der Regel die Menschen momentan, die sehr viel Macht haben.
Von daher, ja, genau, wollte ich sagen. Ja, also irgendwie, dann kommt man in Hierarchien und so weiter rein, ja? So ja, irgendwie in Machtfragen, genau, die dann irgendwie dahinterstehen.
Genau, genau. Und dennoch machst du da, also fängst du damit an, ein Narrativ zu erzählen und zu zeigen, es geht auch anders. Dann kommt es natürlich immer darauf an, ist die Umgebung, in der du bist, bereit, sich mitzuverändern oder geht die komplett in den Widerstand? Also wenn du jetzt natürlich ganz alleine bist, wenn wir in der Organisation sind, du bist der Einzige, der versucht, die ganze Zeit da was voranzutreiben und 99% der Leute finden das total schwachsinnig, dann wirst du natürlich sehr frustriert sein und es wird sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel bewegen. Mhm. Aber es gibt, also es habe ich ganz selten gehabt, diesen Fall, dass es so war, sondern es gibt immer Menschen, die genauso denken, hey, es geht doch irgendwie anders. Und oft ist es auch nicht unbedingt ein Verlust für Menschen, also diese Veränderung bedeutet nicht zwangsläufig einen richtigen Verlust, sondern sie bedeutet eben eine Veränderung und man muss eine andere Perspektive einnehmen, um zu erkennen, was liegt denn daran Positives. Und dann ist es oft gar nicht so schwer, auch Menschen zu überzeugen, die erstmal kritisch sind und kritisch zu hinterfragen, was macht denn daran Sinn und was wäre eigentlich gut beizubehalten, ist ja total sinnvoll auch.
Ja, also ich meine, ich mache das immer in den, wenn man in diesen sozialen Einrichtungen unterwegs ist, Wohlfahrtsverbände und so weiter, und dann sagen wir immer, oh, das sind solche großen Systeme, ja, also aus so einer systemischen Perspektive heraus, und dann die Aussage dazu, naja, du bist Teil des Systems, ja, also du bist derjenige, der sozusagen ja irgendwie in diesem System ja drin ist und das Verhalten ändern kann, wodurch es dann eben einen entsprechenden Impuls in das System reingibt mit mehr oder weniger oder sagen wir mal erstmal überhaupt nicht voraussehbaren Auswirkungen, in der Hoffnung dabei, dass die Auswirkungen, die dann daraus hervorgehen, positiv werden und weitergetragen werden, zu einer positiven Veränderung beitragen. Das bedeutet aber, sagen wir mal, neue Narrative zu gestalten, bedeutet, dicke Bretter zu bohren. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Frage.
Nee, genau, das passiert nicht von heute auf morgen. Aber es passiert, finde ich, sogar schneller, als man denkt. Also, du kannst es ja dann in ganz groß und in ganz klein auch denken, ne? Also man würde wahrscheinlich jetzt, mir ging gerade durch den Kopf, ab wann spricht man eigentlich von einem Narrativ? Muss das was Großes sein oder kann das auch was Kleines sein? Und da habe ich gerade an das Beispiel Meeting gedacht und dachte, naja, das wäre schon ein Narrativ, weil wir uns sehr viele Geschichten über Meetings erzählen, wie die so typischerweise ablaufen und wie nicht. Von daher glaube ich, das kann relativ schnell gehen. Also wenn du da in so einem abgesteckten Raum was anfängst zu verändern, dann kann das innerhalb von 2 Wochen sich schon total maßgeblich verändert haben. Zumindest, dass alle merken, es ist jetzt anders. Und dass sie dann, wenn sie selber irgendwann gemerkt haben, okay, so funktioniert das jetzt, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ich könnte das jetzt selber so umsetzen. Und dann sind sie ja in der Lage, es auch schon weiterzuerzählen. Also sobald sie selber ins Handeln kommen und anfangen, diese Veränderung quasi am eigenen Leib mitzugestalten, dann können sie selber auch schon weitererzählen und dann wird das nächste Team, die nächste Abteilung, die machen das jetzt so, wollen wir das nicht auch so machen, das klingt total sinnvoll, wir laden die mal ein und so, und dann geht das schon los eigentlich, ne? Aber klar, wenn man jetzt über globale und gesellschaftliche Narrative spricht, die mit extrem viel Macht verbunden sind und auch mit extrem viel finanziellem, also deswegen auch finanzieller Macht verbunden sind, da gibt es natürlich ganz andere Widerstände, die Systeme so zu erhalten, wie sie gerade sind.
Also das wäre so die Frage gewesen da, oder nicht die Frage, sondern die das was mir gerade durch den Kopf geht, okay, du hast dein eigenes System, relativ klein in der Organisation, vielleicht sogar noch kleiner, wenn du halt irgendwie sagst, meine Abteilung oder mein Bereich oder mein Team sozusagen, da kann ich neue Narrative erzählen, aber ich kann halt eben auch dann in Richtung Gesellschaftsgestaltung gehen, eben das, was wir eben hatten, Geschlechterbilder, die wir haben, Gender, Gleichberechtigung, solche Fragen, die damit einhergehen. Welche Narrative würdest du sehen, die sich verändert haben? Also wo sagst du, hat sich in den letzten, was weiß ich, keine Ahnung, in der letzten Zeit tatsächlich was geändert? Der Blick auf Arbeit ist dabei natürlich irgendwie eine spannende Perspektive, wobei ich da denke, sagen wir mal, eure Abo-Zahlen, das ist ein netter kleiner Kreis von inzwischen, hoffe ich doch mal, 5.000 Leuten, die ihr erreicht habt, weiß ich nicht, ansonsten klare Empfehlung, neue Narrative zu abonnieren, der Link ist natürlich in den Shownotes drin, aber also wir bewegen uns ja immer noch in so einer relativen Filterblase, so einer kleinen. Und wenn man sich die Organisationen anschaut, so richtig in Schwung gekommen ist es noch nicht, das neue Narrativ von wir können auch anders arbeiten. Aber welche Narrative haben sich entwickelt oder verändert aus deiner Perspektive?
Also ich glaube auch schon, dass sich mehr verändert hat, nur dass wir die große, also ich glaube, dass das große Kennzeichen wäre, Konzern X hat seine Lieferketten fair gestaltet, bringt ökologische Produkte raus, macht damit Milliarden Umsätze und die Welt ist besser geworden. Ja, ich glaube, das ist so dieses, darauf haben wir gewartet, jetzt haben wir es endlich geschafft.
Der Leuchtturm.
Genau. Und was natürlich passiert in solchen großen Organisationen ist dann eher, okay, Abteilung Y arbeitet jetzt selbst organisiert. Das ist für die aber schon krass, ja. Also darüber muss man sich im Klaren sein, dass diese Dinge fangen immer klein an. Und deswegen würde ich schon sagen, dass da viel in Bewegung ist und dass aber auch mit dem du über diese Themen redest, jeder hat da auch seine eigene Interpretation von, wann haben wir denn sowas wie neue Arbeit erreicht. Für manche ist es, dass sie Scrum anwenden und Post-its vollschreiben und für andere ist es, dass dieser Konzern anfängt, fair und nachhaltig zu wirtschaften. Aber was sich, finde ich, schon verändert hat, ist zum Beispiel, und das sind dann, ist nicht jetzt unbedingt nur auf Organisationen oder so bezogen, sondern einfach eher gesellschaftlich. Was sich verändert hat, ist, glaube ich, unser Blick auf junge Menschen, die sich politisch engagieren, also Fridays for Future-Bewegung beispielsweise. Ja, das, was ja mit so eben genauso anfängt, da hat eine Person angefangen zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht da in die Schule, ich setze mich jetzt hier hin und streike. Und es hat eine weltweite Bewegung ausgelöst, die bis heute anhält und unfassbar wichtig und fantastisch ist. Und ich hoffe, dass es die eigentlich für immer gibt, ja, so lange, bis die wirklich maßgeblichen Ziele erreicht sind, die da gefordert werden. Ich glaube, unser Blick insgesamt schon auch auf Nachhaltigkeit, auch im Wirtschaftssystem, hat sich geändert. Ich glaube, zum einen, weil es einfach Handlungszwänge gibt. Also es ist irgendwie offensichtlich mittlerweile, es sei denn, du sprichst jetzt wirklich mit Klimawandelleugnern, dass sich was verändern muss. Und dann gibt es natürlich die einen, die versuchen, das System so lange weiter auszupressen, wie sie können, und die anderen, die irgendwie was versuchen. Und es geht aber halt einfach, also klar, es dauert unfassbar lange. Wenn du bisher irgendwie Schwachsinn produziert hast, dann musst du ja all diese Dinge, die du da aber aufgebaut hast, erstmal wieder sozusagen rückabwickeln, um dann jetzt gute Sachen daraus zu produzieren. Und es dauert einfach sehr, sehr lange. Das heißt, ich glaube, wir erleben auf der Seite von Methodik und der inneren, ich sag mal, der innerhalb der Organisation, was da an neuer Arbeit stattfindet, das erleben wir jetzt schon und relativ in manchen Organisationen sehr ausgeprägt, in manchen weniger, aber relativ viel. Und das, was sozusagen sich im Außen dann auch zeigt und beim Konsumenten und der Konsumentin ankommt, das ist etwas, was einfach länger braucht. Das ist aber, glaube ich, auch relativ logisch so, ne? Genau, was hat sich noch verändert? Für mich hat sich schon auch grundsätzlich der Blick auf solche noch vor gar nicht so langer Zeit so ein bisschen üble Themen wie Feminismus geändert, wo man immer dachte so, das ist doch irgendwie, das sind diese fiesen, frustrierten Frauen. Das hat sich für mich schon auch verändert, zum Glück. Und es ist aber noch, das finde ich auch interessant, ich glaube, das ist in der Popkultur deutlich mehr irgendwie fancy jetzt so, und es ist deutlich mehr Resonanz da, auch was Menschen angeht, die jetzt nicht irgendwie Judith Butler oder so gelesen haben. Aber in den verstaubten Meetings, von denen ich vorhin sprach, ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen Zeit, bis angekommen ist, was bedeutet das eigentlich, wovon sprechen wir da? Und dennoch, es wird jetzt immer mehr darüber gesprochen und ich glaube, es ist auch genau der richtige Zeitpunkt, jetzt darüber zu sprechen, weil wir eben so eine Zeit des Umbruchs haben und ich glaube, dass es total wichtig ist, da dann dran zu diese Narrative immer weiter zu bemühen und einfach richtig auch zu stressen. Ja,
Also ich hänge so ein bisschen noch dabei, also ich bin voll bei dir bei allen Beispielen, die du irgendwie gebracht hast, und vor allen Dingen sehe ich so als ein Positiv, also wo ich irgendwie sage, okay, das ist mal konkret gewesen, das Rettungspaket der Bundesregierung, wo die Automobilbranche nicht einfach so Gelder zugeschustert bekommen hat für, was weiß ich, wir kloppen jetzt noch irgendwie die alten Verbrennungsmotoren raus, sondern das explizit gekoppelt wurde an, ja, also da kann man lange drüber diskutieren, ob das alles so richtig ist, irgendwie an Elektromobilität, aber wo schon so ein Switch reingekommen ist, zu sagen, okay, wir müssen mal anders denken, weil Klimakatastrophe steht an und das ist nicht der einzige Punkt, sondern auch zukunftsfähige Wirtschaft wird zukünftig nicht auf irgendwie Verbrennungsmotoren basieren. Also da so ein Bild zu sehen, da ist was passiert und gleichzeitig manchmal so dieses Gefühl zu haben, naja, wir sind eine, sagen wir mal, relativ bildungs-, sozial-, mobilitäts-, affine Blase, in der wir uns bewegen, die lustige Beiträge auf Instagram postet, Blogbeiträge macht, flexibel auf Dinge reagieren kann und so weiter und so weiter, dann schaue ich mich um in bestimmten anderen Gesellschaftsbereichen und da sehe ich oft das genaue Gegenteil. Also sagen wir mal, angefangen auf globaler Ebene von Idioten wie dem amerikanischen Präsidenten, der sozusagen spaltet, als Narzisst unterwegs ist und wo überhaupt gar nicht klar ist, ob er jetzt wiedergewählt wird oder nicht, also weil das überhaupt nicht einschätzbar ist, was da denn tatsächlich irgendwie passiert von unserer Seite. Wir schütteln in unserer Blase natürlich alle nur den Kopf und sagen, das kann doch nicht sein, bis hin aber auch eben zu, sagen wir mal, ganz um die Ecke passierenden Entwicklungen. Ja, die Nachbarn, die halt irgendwie nicht verstehen, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, die halt irgendwie sagen, ja, sagen wir mal, Menschenbilder auch festgeschrieben haben, die sagen, naja, du musst doch jetzt irgendwie 8 Stunden zum Arbeiten gehen, weil das war schon immer so, ja, also das haben wir schon immer irgendwie so in dieser Art und Weise gemacht. Und da bin ich mir unsicher dabei, ist es eine Filterblase oder verändern wir über die Filterblase dann tatsächlich was, so wie, ja, Greta Thunberg, die du angesprochen hast, irgendwie aus dem Kleinen heraus?
Mhm. Ich glaube, das ist total normal, dass in Situationen, in denen es also in dieser Welt, in der wir gerade leben, sind wir, glaube ich, in Summe alle hochgradig überfordert mit der Komplexität, der wir gegenüberstehen. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Reaktionen darauf und die sind, glaube ich, extrem gegensätzlich, aber komplett normal. Mhm. Also, dass wenn jemand, der jahrzehntelang extrem davon profitiert hat, dass er ungescholten sich aufführt wie ein riesiges Arschloch und das meiste für sich hortet, dass der sich dagegen auflehnt, dass andere Menschen versuchen, dieses System gerechter zu machen, vollkommen klar. Und dass dann viele Menschen sagen, ja genau, er hat recht, finde ich auch, weil die sind alle scheiße. Und der ja dann auch Lösungen verspricht, weil das ist ja immer das Prinzip, was sagen, dahinter liegt, ob jetzt auch bei Radikalisierung oder anderen, ist ja immer dann irgendwie so eine Art Heilsbringer, der dann die Lösung verspricht und dahinter liegt ja in der Regel irgendein unerfülltes Bedürfnis bei Menschen. Ich glaube sogar, dass das in ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann. Hauptsache, es gibt jetzt eine Ideologie, die mich jetzt gerade führt und leitet. Und da kann natürlich deswegen auch so ein Trump total gut existieren. Ich kann mich noch genau erinnern, als er dann die Wahl gewonnen hat, dass auch bei uns damals im internen Social Network unserer Firma damals dann von oh Gott, wie konnte das nur passieren, bis hin zu, das hätte ich nie gedacht. Und ich habe dann irgendwie damals jetzt so, also mich überrascht das null, dass es jetzt passiert. Mich überrascht das wirklich überhaupt nicht, dass das genau so jetzt kommt und auch, dass die Entwicklungen ja auch, ist ja nicht nur in den USA so, ist ja bei uns auch so, dass wir sehr konträre Entwicklungen haben, ja, dass wir die einen Positionen haben, die, wo ich dann denke, okay, 50 Jahre zurück irgendwie so oder noch ein bisschen länger, wo da waren wir doch schon mal, haben wir doch festgestellt, ist nicht so eine richtig gute Idee gewesen, und andere, die eben in Richtung komplett irgendwie gar keine Autos mehr in der Stadt und
ja, progressiv nach vorne
und so weiter. Ne? Aber ich glaube, dass diese Entwicklungen normal sind und dass sie dennoch genau das zeigen. Es ist gerade wahnsinnig viel im Umbruch, sonst würden sich Menschen nicht so aufregen. Ja, also wann immer sich was verändert, zeigt sich das eben an all den Ecken und Enden, das, was passiert. Und ich glaube, was man nicht, also das geht ja auch mir so, ich bin auch manchmal total frustriert und habe so eine Ahnung von Entmutigung, aber ich lasse mich eben dann doch nicht entmutigen, weil ich glaube, das ist genau da muss man dann dranbleiben. Genau da ist es wichtig, sich nicht entmutigen, nicht zu sagen, nee, das wird sich ja doch nie verändern und so weiter, sondern eben weiterzumachen, zu sagen, doch, es muss sich aber verändern Und wir müssen halt dafür was tun. Und es ist dann doch immer wieder so, das ist ja auch so diese Frage von, wenn ich jetzt nicht mehr in Discounter gehe, sondern in Biomarkt, was ändert sich denn dann schon? Mhm. So eine Diskussion, die wir auch immer wieder mal haben. Ja, wenn sich diese Frage halt ein paar Millionen Menschen stellen, dann ändert das unfassbar viel. Also deswegen ist dieses, ich habe einen Wirkungsgrad und ich habe die Fähigkeit, selber mein Leben und das, was ich möchte, zu verändern. Und auch dieser Leitspruch, den man ja irgendwie tausendfach schon kennt und dann immer denkt, oh ja, ja, jetzt zitiert man irgendwie wieder so dumme Sprüche, selber die Veränderung zu sein, die man in der Welt sehen will, da ist schon auch was Wahres dran, ne? Also klar, und es ist nicht immer einfach auch, ne, sich immer in jeder Situation diese Entscheidungen richtig zu treffen, weil die Welt eben so ist, dass du kannst es ja nicht an allen Ecken richtig machen. Ja. Aber ich glaube, es ist total elementar, da dabei zu bleiben und nicht die Hoffnung aufzugeben. Und es ist nicht, für mich ist, Entschuldigung, da hattest du noch drauf Bezug genommen, da komme ich jetzt auch nochmal drauf, für mich ist es kein Blasenphänomen mehr. Mhm. Weil wenn du mit Menschen sprichst, ich glaube, du sprichst manchmal, man spricht manchmal eine andere Sprache und das ist, glaube ich, dann eher so eine Übersetzungsleistung, die man schaffen muss, auch selber nicht so elitär daher zu quatschen, wenn man in der einen Akademikerblase unterwegs ist und sich dann aber mit einer Kollegin einer Freundin von mir, die Care-Arbeit beruflich nachgeht und in anderen Wohnungen eben für Ordnung sorgt, mich mit der darüber zu unterhalten, ist genauso spannend, weil die das auch spürt. Also die merkt das auch und die hat genau die gleichen Sorgen und genau die gleichen Dinge, die sie aber auch ändern möchte oder wo sie sich auch Fragen stellen, sagt, was bringt denn das? Und genauso aber, wo sie mir auch sagt, so ja, ich habe jetzt irgendwie entdeckt, man kann das und die Putzmittel, die mache ich, stelle ich jetzt alle selber her, du musst die gar nicht einkaufen und zwar nicht, weil sie aus der krassen Öko-Zero-Waste-Bubble kommt, sondern weil sie sagt, das spart total viel Geld und es macht sie besser sauber und das habe ich
positiv quasi für sich
gelernt, nimm halt einfach ein bisschen Natron und ein bisschen Zitronensäure und schwuppsdiwupps hast du eine total sauberes Badezimmer. So. Und das finde ich dann spannend, das ist nicht nur das jetzt irgendwelche schlauen Hipsterkinder einen Zero-Waste-Laden gegründet haben und gesagt haben, ich sag dir jetzt mal, wie man putzt, sondern das sind Menschen, die das immer schon machen, die das selber wissen und spüren und auch sagen, ich möchte das gerne anders haben, weil ich den ganzen Schrott nicht haben möchte. Mhm.
Also da, für mich knüpfen da total viele Aspekte an. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, auch wenn ich, glaube ich, ganz viel Fragen jetzt noch habe. Beispielsweise eine Frage wäre, da können wir vielleicht irgendwie gleich noch drauf eingehen, wenn noch Zeit dazu ist, kann man Menschenbilder verändern? Also ja, kann man so sozusagen darüber, also das Narrativ, wie wir über Menschen nachdenken, verändern? Der andere Aspekt, den du gerade ansprichst, Care-Arbeit, wir machen sauber in dem Haus, Natronlauge ist sozusagen, oder Natron mit Zitrone, keine Ahnung, ist irgendwie mit Essig irgendwie vermischt, ist viel besser als den Scheiß, den man irgendwo kaufen kann, macht viel besser sauber. Heißt für mich so ein bisschen back to the roots, ja, also irgendwie viele von den Dingen, die eigentlich positiv waren, waren ja schon da und wir haben sie überlagert, eben, sagen wir mal, aus wirtschaftlichen Beweggründen heraus auch. Diese ganzen Fertigprodukte beispielsweise sind da immer so ein Beispiel für mich, wo ich irgendwie denke, ja, irgendwie als Maggi-Generation aufgewachsen, ja, irgendwie da werden lustige Sachen zusammengeschüttet und irgendwie eine Spaghetti Bolognese kann man echt richtig gut machen, ohne dass man da irgendwie einen Krams reinschüttet. Also wieder zurückzukommen sozusagen zu dem Ursprung. Und das überführt mich jetzt, das ist ein unfassbarer Sprung, den ich jetzt vollziehe, von Maggi-Spaghetti Bolognese zur sozialen Arbeit, also zu der Branche soziale Arbeit. Weil das ist ja eigentlich so mein Antrieb, warum ich mit dir sprechen wollte. Die Narrative, die wir in dieser Branche oft mit uns rumtragen, auf unterschiedlichen Ebenen, auf einer organisationalen Ebene, auf einer Ebene der einzelnen Arbeitsfelder und also da an diese Narrative mal ranzugehen und meine These oder eine These, mit der ich unterwegs bin, ist, wenn es uns gelingen würde, wieder zurückzukommen zu den Wurzeln, wo soziale Arbeit in unterschiedlichen Bereichen, ich gehe gleich noch mal ein bisschen konkreter drauf ein, dahin zurückzukommen, wo wir eigentlich herkommen, dann gelingt es, darüber die Zukunft zu gestalten. Also was Ähnliches sozusagen wie die Oma zu fragen beim Putzen oder bei der Spaghetti Bolognese, ist es zu überlegen, wo kommen denn die Organisationen eigentlich her, um darüber Zukunft gestalten zu können. Ganz konkret, damit es ein bisschen irgendwie greifbar ist und nicht irgendwie so total im luftleeren Raum bleibt. Wenn man gerade solche Organisationsentwicklungsaspekte anguckt, dann besteht ein Narrativ, was wir in der Wohlfahrt oder in der Wohlfahrtsbranche haben: Wir sind nicht innovativ. Ja, also das ist so ein Ding, was immer wieder vorausgetragen wird. Wir sind langsam und das bewegt sich ja gar nicht und so weiter. Und wenn man es umdreht, kommt daraus, naja doch, wir sind total hochgradig innovativ, weil wir immer mit begrenzten Mitteln echte Probleme lösen müssen. Ja, und dieses sozusagen Narrativ umzudrehen und damit die Geschichte zu erzählen, Wohlfahrt und soziale Arbeit ist hochgradig innovativ, weil wir anders arbeiten müssen, als das vielleicht andere Branchen tun. Und da hänge ich daran, wie gelingt es dann, solche Narrative neu zu gestalten? Also was muss man tun? Was müsste man aus deiner Sicht machen? Ich meine, wir haben jetzt natürlich schon gesprochen, klein anfangen, in seiner eigenen Blase sozusagen, in seinem eigenen kleinen System anzufangen, in der eigenen Organisation anzufangen, damit die Geschichten anders zu erzählen. Wie würdest du es vielleicht noch einschätzen? Jetzt habe ich blabla lang geredet.
Ja, also ich glaube, das, was da wirkt, ist ja eine Erzählung, die auch von außen auf diese Branche sozusagen projiziert wird, die man dann selber glaubt. Mhm. Das ist so, wie in jeder Konzern auch von sich sagt, dass er total langsam und Innovation vergessen und dass es irgendwie 100 Jahre braucht, bis eine Entscheidung getroffen wird. So ist es in der sozialen Arbeit, glaube ich, nicht anders. Und da bist du aber derjenige, der sich besser auskennt. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Krux, ne? Und diese Erzählung, die findet ja wiederum auch überall gesellschaftlich statt. In jedem Film, wo über soziale Arbeit berichtet wird, in jedem Buch, wo jemand in diesem Beruf arbeitet, da bemühen wir immer wieder dieses, ja, es ist irgendwie sau viel Arbeit, man verdient wenig Geld, es ist alles irgendwie schwer, aber okay, man kriegt so ein irgendwie Button auf die Brust, weil machst halt was Soziales.
Also ja, oder klatschen. Klatschen ist gerade ganz angesagt, ja. Irgendwie Corona-Zeit, da wurde ja, ganz genau. Viel geklatscht für die Pflegekräfte.
Ja, so. Genau, was denen ja auch unglaublich viel hilft, ne, auf lange Sicht. Das ist natürlich etwas, was sich super verfestigt hat. Das heißt, das eine ist, man muss es selbst von innen heraus daran wieder glauben. Und auch, ich glaube, dann hilft es einerseits mal, sich ganz genau anzugucken, was machen wir denn da wirklich? Und woran liegt es denn womöglich, dass wir auch aus diesem System, wie wir es gerade geschaffen haben, nicht so gut rauskommen? Das hat ja damit zu tun, unter anderem, dass die Menschen so überbeschäftigt und unterbezahlt sind, dass sie keine Zeit zum Denken haben. Und herauszufinden, was für Narrative erzählen wir eigentlich und welche Narrative gestalten wir aber eigentlich tagtäglich, die aber niemand erzählt. Das ist ja dann auch interessant. Mhm. Also um diese Zeit zu haben, musst du nachdenken. Und um nachdenken zu können, brauchst du eben Zeit. Und wenn du diese Zeit nicht hast, weil du schon wieder zum nächsten Patienten oder zur nächsten Statistik oder zum tausendsten Formular greifen musst, dann wird das nicht passieren. Das heißt, man könnte ich bin da immer so, es ist gerade ein spannender Punkt, über den ich auch öfter nachdenke und ich glaube aber auch, dass da ein bisschen was dran ist. Das eine ist, glaube ich, dass das wirklich auch ein bisschen System hat. Ja, also die Leute sind so drüber und drunter und wissen nicht mehr, wohin mit sich. Die haben gar keine Kraft, sich aufzulehnen. Das merkst du ja auch jetzt wo das Thema Corona-Eltern so unfassbar hochgeschwappt ist. Zum Glück ist es das. Mhm. Und trotzdem ist das, was in der Szene, in der sich die Leute gerade bewegen, die eben auch sagen so, ja toll, jetzt kommt der Herbst und dann kommt wieder Erkältungswelle und dann werden die Leute einfach, die Eltern werden nicht mehr auf die Straße gehen können und streiken können, weil die einfach schlichtweg gar keine Zeit mehr haben. Ja. Und genau das ist, glaube ich, auch in dieser Branche, von der du eben erzählst und die, in der es einfach so wahnsinnig viel, Überbeschäftigung und Überforderung ja auch gibt, das würde ich sagen, genau das gleiche Phänomen. Und dennoch, in irgendeiner Form muss es passieren, dass sich Menschen in diesen Bereichen die Zeit nehmen, zu reflektieren und nachzudenken und das Bewusstsein zu entwickeln, was tun wir eigentlich gerade, was erzählen wir eigentlich, was ist überhaupt Innovation? Also wann können wir von, ich meine, es gibt Leute, die sprechen von Innovation, wenn sie Klebezettel an Wände hängen. Mhm,
ja, finde ich super. Ja. Auch,
genau. Was ist das und brauchen wir das überhaupt oder brauchen wir nicht einfach nur bessere Umstände und richtig gute Arbeit, weil ob jetzt Innovation immer so dann irgendwie das Allheilmittel ist, weiß ich gar nicht. Das ist ja auch wiederum ein Narrativ, was wir erzählen, dass alle müssen innovativer werden. Mhm. Also ich fände es schon gut, wenn alle einfach ein bisschen fairer wären und dann würde sich der Rest ergeben. Und das, was du gesagt hast, dass sozusagen Innovation oft da entsteht, wo Restriktionen herrschen, ist total wahr. Also das hat die Geschichte ja immer wieder bewiesen, auch ja,
zeigt gerade Corona beispielsweise.
Das zeigt also, Corona, genau. Auch bei Neue Narrative ist das so gewesen, dass wir natürlich dadurch, dass wir beschränkte Mittel hatten, was das Geld angeht, aber auch was unser Wissen anging, was wie Magazin funktioniert, haben wir eine andere Form von Magazin geschaffen, was jetzt, glaube ich, das bessere Wirtschaftsmagazin ist, was gerade gebraucht wird, weil es eben wirklich dazu anstiftet, mal anders zu überlegen, wie es noch funktionieren könnte. Mhm. Und deswegen ist sozusagen die Grundlage dafür total gut. Mhm. Das, was immer nicht so gut ist, und ich glaube, das ist eben das, was ich gerade schon skizziert habe, ist, wenn diese Branche in totaler Überarbeitung und Angst und unter totalem Druck steht. Weil wenn du natürlich nur Druck hast, dann bist du irgendwann nicht mehr so richtig handlungsfähig. Und dann bleibt es natürlich auch aus, kreativ zu sein. Das heißt, einerseits musst du Menschen haben, die relativ resilient sind, mit diesem Druck umzugehen, um in diesem Druck noch schöpferisch tätig zu sein. Und andererseits musst du eben einfach auch wirklich versuchen, ein bisschen Druck rauszunehmen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
Ja, und wirklich so dieser Hinweis darauf, dass wir viele von diesen Narrativen auch so erzählen, dass sich das Narrativ selber am Leben erhält. Also diese Erzählung allein davon zu sagen, wir würden es ja anders machen, wenn wir Geld hätten, es anders zu machen, ja, anstatt dann wirklich irgendwie zu sagen, naja, lass uns doch mal neu überlegen, wie könnte man es denn machen, ohne die entsprechenden Mittel irgendwie zu kriegen. Unternehmerischere Denkhaltung, die aus meiner Perspektive immer da reinkommt, also unternehmerisch als gestaltend tätig zu sein, ja, in diesem Bereich. Und dann das, was du gerade angesprochen hast, Zeit zum Denken zu haben, finde ich hochgradig relevant, auch bei allen Organisations- oder Systemveränderungsprozessen, wo man sagt, okay, wenn das System zu 100% ausgelastet ist, dann kann es sich nicht damit beschäftigen, wie es denn gerne anders wäre. Und Zeit zum Denken gibt es aus meiner Perspektive dann vor allen Dingen im Bereich Studium und Ausbildung. Ja, also wo man sagt, welche Narrative werden eigentlich da von Anfang an sozusagen in die Köpfe gepflanzt, ja, ein bisschen schwieriges Bild, aber ja, gegeben, wo noch Zeit zum Denken wäre und auch Alternativen irgendwie denkbar sind. Und das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung dabei, dass man über diesen Weg vielleicht auch ein bisschen was an verschiedenen Narrativen dann nochmal ändern kann. Soweit, also wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Noch ein ganz kurzes, ganz kurzer Schlenker. Diese Frage von eben, kann man Menschenbilder ändern? Also kann man das Narrativ über Menschenbilder ändern? Weil ich habe Annahme zumindest, vielleicht mein eigenes Narrativ in meinem Kopf, dass es, sagen wir mal ganz schlicht formuliert, zwei unterschiedliche Menschenbilder gibt. Das eine ist eben der faule Mensch, der auf seiner Hängematte liegt und angetrieben werden muss, also Theorie X, wenn man Douglas McGregor in den Vordergrund heben will. Und der andere ist sozusagen das Menschenbild von dem intrinsisch motivierten Mensch, der gestaltend tätig sein will. Wenn man ihm die Freiheit dazu lässt, wird er auch entsprechend irgendwie gestaltend tätig sein. Dazwischen gibt es, glaube ich, dann noch irgendwie ein paar Graustufen, würde ich das nennen. Aber kann man das verändern oder würdest du sagen, es liegt vornehmlich erstmal an den Strukturen, damit sich Menschen entsprechend verhalten?
Nee, ich glaube natürlich, dass man das verändern kann. Also ich würde auch sagen, es gibt noch sehr viel mehr, also es gibt noch mehr Menschenbilder wahrscheinlich. Also würde sagen, auch es gibt da einige Grautöne noch dazwischen. Ja. Und ich glaube, dass das genau das im Endeffekt genau das gleiche Prinzip ist, wie das, was wir eben auf diese Branchen sozusagen bezogen haben, nämlich was erzähle ich mir auch selbst für Geschichten und wie sehr glaube ich daran? Das gibt's ja auch durchaus immer wieder auch in der Psychologie Studien dazu. Ich kann aber jetzt gerade keine zitieren, da müsste ich nochmal irgendwie Psychologen fragen. dass diese Selbsterzählungen eine unfassbare Wirkmacht haben. Und wenn ich an ein Menschenbild glaube, dann ist das ja, dann glaube ich, also meiner Meinung nach glaube ich daran, weil ich mir das immer wieder erzähle und weil ich es eben irgendwo mal so gehört habe und da finde ich ein Erklärungsmodell für irgendwelche Fragen, die ich mir gestellt habe. Hm. Und das Erklärungsmodell ist dann ja, Menschen sind halt faul. Ich hatte neulich so eine sehr, sehr schöne Diskussion mit drei Leuten. Die eine Dame sagte, Grundeinkommen ist totaler Schwachsinn, weil Menschenbild, Menschen sind halt faul und die werden sich eben alle ausruhen und dann gibt's niemanden mehr, der Toiletten putzt oder so. Und die andere, die eben meinte, nein, eben gar nicht, dass Menschen, jeder Mensch möchte gestalten und jeder Mensch möchte in irgendeiner Form einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und würde sich besser entfalten können. Und das, was vor allem entsteht, ist ja eine Art von Chancengleichheit, die wir dringend brauchen, damit es eben nicht immer die gleichen Empörkömmlinge gibt, wie die, die wir halt überall sehen, so, ja, also die, die so weiß und wohlbehütet groß geworden sind, wie wir beide auch sehr wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
Meine Annahme, weil sie einfach schon sehr, sehr oft bestätigt wurde. Ja. Und genau, also ich glaube, da dahinter zu gucken und zu sagen, woran liegt es denn, warum glaube ich denn so daran, warum ist das mein Erklärmodell und dann Menschen, also sich selbst und auch untereinander, weil das ist ja immer wiederum dann Impuls, Impuls, Impuls und dadurch entsteht dann wiederum so ein Gedanke von, naja, vielleicht geht es aber doch anders. Ich glaube, das ist total wichtig, also so einer Diskussion nicht daneben zu stehen und zu sagen so, oh ja, okay, das ist halt ein Grundeinkommensgegner, die ist halt doof, wenn ich jetzt fürs Grundeinkommen bin, sondern zu sagen so, hey, total spannend, warum du das denkst. Was hast du denn bei dir erlebt, warum du daran glaubst? Wie nimmst du dich denn selber wahr? Weil oft ist ja so, na, ich bin ja nicht so. Ich würde das natürlich sinnvoll einsetzen. Ne? Ja, ich würde mir das und das ermöglichen.
Zu 80, 95, weiß ich nicht, wie viel Prozent.
Genau. Und dann ist ja eher die Frage, woher kommt denn das, dass du das bei anderen so anders siehst? Und sie wird in irgendeiner Form Erfahrungen im Leben gemacht haben. Und dann in unserem Fall ging die Veranstaltung weiter. Deswegen haben wir das nicht mehr weitergeführt. Aber kannst du ja x fortführen, dieses Gespräch. Da werden Erfahrungen dahinter liegen und da werden in irgendeiner Form Narrative wirken, an die sie glaubt. Und da werden Glaubenssätze dran stecken und Werte und so weiter, die das verstärken. Und an denen kann man auf jeden Fall arbeiten und die kann man verändern. Und so können Menschen, und das gibt es ja zum Glück, die irgendwie ganz lange an die eine Ideologie geglaubt haben, die dann irgendwann so wie so einen Moment haben, wo sie merken so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja totaler Quatsch, ja. Also, und auch bei mir gab es jetzt nicht so radikale Themen, aber natürlich gibt es Dinge, wo ich total meine Meinung geändert habe und gemerkt habe, so nein, das ist totaler Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, ja. Und ich glaube immer wieder, und das hat meiner Meinung nach was mit persönlicher, also mit Bewusstseinsreife eher zu tun oder mit dem sich Auseinandersetzung mit meinem eigenen Bewusstsein, die eigenen Muster zu hinterfragen, blinde Flecken zu hinterfragen, wenn ich Feedback bekomme, nicht erstmal zu sagen, oh, du blöder Penner, du kennst mich nur nicht, ja, sondern zu sagen, ah, okay, der findet da einen interessanten Punkt und der tut mir ziemlich weh, warum ist das eigentlich so? Und warum bin ich, wenn ich dann drüber nachdenke, erkenne ich immer wieder ein Muster, wo ich so mich verhalten habe und wo mich das immer wieder krass geschmerzt hat, wenn mich jemand drauf angesprochen hat. Und dann habe ich immer zu einer Ausrede gegriffen oder. Und hinter solche Themen, die klingen jetzt sehr klein, aber dahinter zu gehen und immer weiter daran zu arbeiten und zu gucken, was ist da eigentlich, wer bin ich, warum bin ich so? Und das ist ja bei allen Menschen so. Und deswegen bin ich davon fest überzeugt, dass man Menschenbilder verändern kann, total.
Ja, ich meine, das, was du beschreibst, klingt vielleicht klein, aber ich glaube sozusagen, also die eigene Reflexion, ja, also diesen Schritt zurückzutreten oder sich nochmal von außen zu beobachten, zu sagen, warum reagiere ich eigentlich so, ist alles andere als klein und einfach. Stelle ich mir selber fest, ja, wie schwierig das oftmals ist, halt eben diesen Schritt rauszunehmen und nicht in die eigene Emotion und so weiter reinzugehen, um da entsprechend zu reagieren. Liebe Lena, wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Spülmaschine gleich piepst und das dann mit in den Podcast rein piepst, weil sie sozusagen gleich fertig ist. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Mehr über dich finden kann man einmal unter neue-narrative.de, glaube ich.
Neue-narrative.de in einem Wort.
Neue-narrative ohne Minus .de steht natürlich in den Shownotes drin. Und unter The Dive, ja, also ich meine, das müsste man ja auch erwähnen, das ist eure Unternehmensberatung. Richtig? Fragezeichen.
The Dive ist, genau. The Dive ist eine Organisationsentwicklung, Unternehmensberatung. Und ich bin aber gerade, ich arbeite noch diesen Monat festangestellt bei The Dive.
Okay,
und,
alles klar.
Werde die Organisation dann sozusagen als Festangestellte verlassen. Und ich war da ja auch Gesellschafterin und auch diese Rolle sozusagen gebe ich zum Ende des Jahres auf, was einfach daran liegt, dass ich mich 100% neue Narrative widmen will. Aber ich kann The Dive wärmstens ans Herz legen natürlich. Trotzdem ist es eine fantastische Organisation, die sich sehr viel mit Bewusstseinswandel, Wirtschaft, Organisationsentwicklung und Selbstorganisation auseinandersetzt, ja.
Also ich habe mir das auch nur, dann ist aber auch Schluss mit Werbung, letzte Woche den Loop Approach gekauft, das Buch von euch dazu, ja, im Unternehmensveränderung oder Unternehmensentwicklung. Ganz herzlichen Dank, ich wünsche dir einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende.
Danke, gleichfalls, ciao.
Mach's gut, ciao. An der Stelle bleibt mir nur Danke zu sagen, zum einen an dich, Lena, für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke an euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um den Podcast zu hören. Ich glaube, es waren ein paar Punkte dabei, wie es gelingen kann, neue Narrative zu gestalten, also neue sinnstiftende Geschichten zu erzählen, die hoffentlich dann auch positiv sind. Das fängt an im ganz Kleinen, so die Learnings, die ich mitgenommen habe, im ganz Kleinen, in der eigenen Organisation, im eigenen System, in der eigenen Umgebung, bis hin eben auch auf gesellschaftliche Ebene zu schauen und selber wirklich daran mitgestalten zu können. Um dann auch vielleicht ja nochmal auf die Branche zurückzukommen, um dann auch vielleicht Narrative sozialer Organisationen oder der sozialen Arbeit als Gesamtbranche zu überdenken, neu zu gestalten, neu zu schreiben, neu zu erleben und vielleicht wirklich ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was kann man denn wirklich positiv erzählen und sinnstiftend gestalten. Herzlichen Dank. Wir stehen am Wochenende und dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß. Nur noch der kurze Hinweis darauf, dass ihr natürlich auch den Podcast unterstützen könnt. Gerne finanziell. Da gibt es einen kleinen Link in den Shownotes auf paypal.me/ideequadrat, wenn ihr 2-3 Euro da lassen wollt, um den Podcast zu unterstützen. Ihr könnt natürlich auch gerne mehr da lassen. Jetzt aber tatsächlich schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.